NDR Info. Themen des Tages.
Ihren ersten großen Koalitionsstreit haben CDU, CSU und SPD hinter sich gelassen, aber das Thema bereitet weiter Ärger. Es bleibt dabei, die Stromsteuer wird nur für die Industrie, nicht für Privathaushalte gesenkt. Und das, obwohl das Vorhaben im Koalitionsvertrag verankert ist. Die Reaktionen auf diese Entscheidung sind ein Thema des Tages. Ich bin Markus Schubert. Guten Tag. Wir blicken außerdem auf das Gesetzespaket, in das Donald Trump alle im Wahlkampf groß angekündigten Projekte gepackt hat und das im Repräsentantenhaus auf der Kippe steht, und auf den Waldbrand in Sachsen, der nicht unter Kontrolle zu kriegen scheint. Es wird erst einmal nichts mit der Absenkung der Strompreise für Privathaushalte in Deutschland. Und weil die jüngste Steuerschätzung ja keine Aussicht auf wachsende Einnahmen des Staates in den kommenden Jahren macht, wird wohl gar nichts aus dem Plan der Koalition. Wir entlasten ja an anderer Stelle und geben auch für die Mütterrente mehr Geld aus, so der Trost für die Enttäuschten. Und vielleicht springt ja der Arbeitsmarkt an und die Wirtschaft wächst. Dann will man auf das Thema Stromsteuer zurückkommen. Nicole Markwald mit den Reaktionen auf die Sitzung des Koalitionsausschusses.
Am Tag nach der Sitzung des Koalitionsausschusses macht Bundeskanzler Friedrich Merz klar:
Anders als der ein oder andere denkt und schreibt und redet, wir arbeiten in dieser Koalition wirklich gut zusammen.
Merz berichtet davon auf der Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken in Berlin. Auch der Finanzminister wird ein wenig später hier sprechen. Es ist der Tag, als es Kritik hagelt, weil es weiter dabei bleibt. Vorerst keine Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte. Trotz des öffentlichen Drucks nach größerer Entlastung für die Bürger. Arbeitsministerin Bärbel Baas von der SPD erklärt:
Wenn wir die finanziellen Spielräume haben, wenn die Wirtschaft nach oben kommt, wenn die Steuereinnahmen besser werden, wollen wir auf der Strecke mit dem festen Ziel dann auch die Stromsteuer absenken.
Stattdessen werden die Haushalte auf andere Art bei den Energiekosten entlastet. Durch die Senkung der Stromnetzentgelte sowie durch die Abschaffung der Gasspeicherumlage. Das macht in einem vierköpfigen Haushalt eine Einsparung von rund 100 bis 150 Euro im Jahr. Eine Senkung der Stromsteuer für alle, laut Finanzministerium, würde das rund 5,4 Milliarden Euro kosten. Weil das Geld im Bundeshaushalt fehlt, hatte die Bundesregierung die Senkung der Stromsteuer auf das produzierende Gewerbe sowie auf die Landwirtschaft beschränkt. Finanzminister Lars Klingbeil beschreibt sein Dilemma.
Das ist gerade übrigens manchmal sehr schwierig, auch in der öffentlichen Debatte, weil alle ja sagen, der Finanzminister hat jetzt so viel Geld und jetzt will er nicht mal diese 5 Milliarden mehr für den Strom rauflegen. Aber das eine ist das Investitionsvolumen und das ist eine Zusätzlichkeit, die wirklich in Investitionen geht. Und das andere ist der Kernhaushalt.
Aus der Opposition kommt Kritik. Ines Schwertner, Vorsitzende der Partei Die Linke, sagt, Entlastung nach Kassenlage heiße Entlastung am Sankt-Nimmerleins-Tag. Grünen-Fraktionschefin Britta Hasselmann wirft Bundeskanzler Merz Wortbruch bei der Stromsteuer vor. CSU-Chef Markus Söder bringt das Jahr 2027 ins Spiel als möglichen Zeitpunkt für eine Stromsteuersenkung für alle Verbraucher. Für seine Partner im Koalitionsausschuss hat er nur freundliche Worte.
Diese Sticheleien vom Spielfeldrand, die sind eher ampelstilmäßig, die wollen wir nicht haben. Deswegen werden wir im Koalitionsausschuss das, was wir haben, dann auch gemeinsam verteilen.
Söder freut sich, denn sein Wahlversprechen, die erweiterte Mütterrente, kommt schneller als geplant. Statt 2028 soll sie bereits 2027 greifen. Falls eine technische Umsetzung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich ist, wird die Mütterrente rückwirkend ausgezahlt. Aber auch SPD-Chef Klingbeil gibt sich am Tag danach betont harmonisch.
Wir ziehen da schon an einem Strang und das ist, glaube ich, auch genau das richtige Signal in diesen Zeiten für das Land. Und deswegen, wenn jetzt ein paar hier sind, die genau gucken, wo sind denn vielleicht die Unterschiedlichkeiten und die Differenzen. Ich glaube, so viele gibt es da nicht. Und das tut der Politik dann vielleicht auch mal ganz gut.
Das Bild, das vermittelt werden soll: Es gibt nichts zu sehen. Bitte gehen Sie weiter.
Über die Entscheidungen der Koalition habe ich am Nachmittag mit Michaela Engelmeier gesprochen, die Vorsitzende des Sozialverbandes Deutschland, SOVD. Ein fatales Signal an die Menschen. Ich muss leider unterbrechen, NDR Info, der Verkehrsservice. Achtung, Falschfahrer auf der A31, Meppen leer. Zwischen Reiderland und dem Emstunnel kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Ich wiederhole, auf der A31, Meppen leer. Zwischen Reiderland und dem Emstunnel ist ein Falschfahrer unterwegs. Bitte Vorsicht in beiden Richtungen. Ein fatales Signal an die Menschen, nennen Sie die Entscheidung, die Stromsteuer zu belassen. Warum? Wie lautet das Signal?
Die Stromsteuer nur für Unternehmen zu senken und die Verbraucher da außen vor zu lassen, ist natürlich tatsächlich ein fatales Signal, weil es wieder so scheint, als wenn Unternehmen werden entlastet, der Mensch an sich, also die Verbraucher eben nicht. Das war ein großes Versprechen, das war im Koalitionsvertrag ja drin. Und es ist ganz schön schlimm, wenn wir jetzt immer wieder merken, da ist ein Versprechen gebrochen worden. Mhm. Es kommt nicht und für die Menschen ist es ganz schwierig, weil gerade Menschen mit kleinem Einkommen und Renten leiden eben besonders gerade unter den hohen Preisen für Energie, Lebensmittel und Mieten.
Wie belastend sind die Energiekosten und darunter die Kosten für Strom eben für Geringverdienerhaushalte?
Man spricht davon, wenn man das gesenkt hätte, dass das dann ungefähr 100 Euro im Jahr wären. Das ist, hört sich vielleicht so viel jetzt nicht an, aber für Menschen oder für Familien oder eben auch Verbraucher mit geringem Einkommen ist das viel. Wie gesagt, die können ja jetzt schon noch am Ende des Monats hören wir immer wieder in unseren Sozialrechtsberatungsstellen, dass die Menschen uns erzählen, dass sie nicht mehr einkaufen gehen können, weil sie kein Geld haben, weil die Lebensmittelpreise hoch sind. Die Energiepreise. Ich hatte eine ältere Dame in der Beratung, die hat mir gesagt, dass sie im Winter nicht geheizt hat und abends mit ihrem Federbett auf dem Sofa gesessen hat, weil sie Angst vor diesen hohen Energiepreisen hat. Und das sind so Sachen, die sind ganz schwierig. Und wenn dann so ein Signal kommt, dann finde ich das schwierig und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass man sich dann manchmal nicht so wundern muss über Politikverdrossenheit, wenn man eben die Nöte der Menschen scheinbar gar nicht ernsthaft berücksichtigt.
Nun macht die Stromsteuer 5% des jährlichen Strompreises insgesamt aus. Die Summe von Steuern, Abgaben und Umlagen im Strompreis ist heute günstiger als vor 5, auch als vor 10 Jahren. Und die EEG-Umlage wurde schon 2022 kassiert. Und die Koalition verweist auf Senkung der Netzentgelte, Abschaffung der Gasspeicherumlage. Gibt es dann die Restsumme noch her, daran das Ende des Sozialstaats zu hängen?
Naja, das Ende des Sozialstaats ist es ja nicht. Es ist nur wieder ein weiteres gebrochenes Versprechen. Mhm. Aber nochmal, die Leute, die kein Geld haben oder wenig Geld haben, für die sind 100 Euro immens viel. Und es ist auch so, und das muss man mal sagen, in der EU-Mindeststundensatz beträgt nur 0,1 Cent pro Kilowattstunde, also EU, und bei uns sind es halt 2 Cent je, genau, 2, ja. Und es macht dann einen Unterschied. Das ist nicht das Ende des Sozialstaates, aber es kommt ja so ein paar Sachen zusammen. Stromsteuer, wir wissen, der Mindestlohn, da wurde auch versprochen, 15 Euro ist jetzt auch nicht gekommen. Das sind so Sachen, wo die Leute dann einfach sagen, Mensch, wer kümmert sich denn eigentlich noch um uns? Oder wer in der Regierung sagt jetzt, Mensch, wir müssen jetzt wirklich die Leute mit geringem Einkommen, die Rentnerinnen und Rentner irgendwie entlasten?
Nun sagt Lars Klingbeil, mit dem Sie vor einigen Jahren noch zusammen in der SPD-Bundestagsfraktion saßen, es ist kein Geld da, um die Senkung gegen zu finanzieren. Wo sehen Sie dafür Spielraum in seinem gerade vorgelegten und beschlossenen Haushalt?
Ja, dann sage ich Ihnen mal, also nicht nur Lars Klingbeil sagt das ja, der Bundeskanzler hat das auch gesagt, dass eben kein Geld da sei. Und dann muss er sich einfach fragen lassen, warum weiterhin zum Beispiel klimaschädliche Subventionen wie das Dienstwagenprivileg Milliarden kosten, während eine mutige Steuerreform die Vermögende, hohe Erbschaften und große Unternehmensgewinner stärken zur Finanzierung des Gemeinwesens heranzieht, nicht angegangen werden.
Bis Oktober. Auch das ein Beschluss des Koalitionsausschusses soll dann einen Entwurf vorlegen, wie das Bürgergeld, ich sag mal neutral, verändert wird. Was erwarten Sie hier und wird das Ihren Verband noch stärker herausfordern?
Ja, das wird unseren Verband noch stärker herausfordern, weil es ist einfach so, dass dieses Bürgergeld ja scheinbar jetzt ein Thema geworden ist, wo man also so eine Art Neiddebatten auf dem Rücken von Niedrigverdienenden oder Bürgergeldbezieher austrägt. Ich finde es geradezu schäbig, dass immer wieder, wenn es irgendwo Geld fehlt, gesagt wird, aber das Bürgergeld. Wir stellen fest, unser Grundgesetz sagt ganz klar, das Existenzminimum eines Menschen muss von uns erbracht werden. So. Und wenn wir dann sagen, aber da könnten wir da sparen und hier sparen, Ich finde diese ganze Debatte ganz furchtbar. Es gibt so viele andere Dinge, die man angehen könnte. Ich will gar nicht über Steuerbetrug oder was auch immer nennen. Oder ich habe es ja gerade gesagt, das Dienstwagenprinzip, alle diese Geschichten. Aber warum man immer wieder wirklich die Menschen, die wirklich so, sowieso schon sozial sehr belastet sind, immer wieder da anführt und sagt, ja, und da müsste man hier kürzen und da kürzen. Und das müsste man wegmachen. Ich finde es ganz schlimm.
Michaela Engelmeier, Vorstandsvorsitzende des Sozialverbands Deutschland.
NDR Info. Die Meinung.
Unser Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger blickt jetzt noch einmal auf die Beschlüsse und Nichtbeschlüsse gestern Abend und kann so recht keine Linie der neuen Koalition entdecken. Hier sein Kommentar.
Was für eine Nullnummer. Da haben sich die Spitzen der Koalition fast 6 Stunden zusammengesetzt und herausgekommen sind ein paar dürre Seiten, die mit Ausnahme des zeitlichen Vorziehens der Mütterrente nichts enthalten, was die Koalition nicht bereits präsentiert hätte. Die tagelangen Diskussionen um die Stromsteuer münden in der wachsweichen Zusage, dass weitere Entlastungsschritte folgen sollen, sobald hierfür finanzielle Spielräume bestehen, was ja im Koalitionsvertrag noch ganz anders klang. Mag sein, dass eine Stromsteuersenkung einem durchschnittlichen Haushalt eine Ersparnis von weniger als 100 Euro bringt. Das Hauptproblem aber ist nicht das Geld. Die Koalition hat die schnelle Stromsteuersenkung für alle groß ins Schaufenster gestellt und damit Erwartungen geweckt. Diese Erwartungen werden jetzt enttäuscht. Nun sagt Kanzler Merz, der Erfolg der Koalition werde in 5 oder 10 Jahren nicht an den Entscheidungen zur Stromsteuer gemessen, sondern am Erhalt von Freiheit, Frieden und Demokratie. Nichts gegen große Linien in der Politik, doch das eine hat mit dem anderen durchaus zu tun. Wenn Bürger das Gefühl bekommen, dass Versprechen leichtfertig gebrochen werden, wenden sie sich von den demokratischen Institutionen ab. Als Außenkanzler mag Merz Deutschland als stabilen Anker in einer Welt der Unsicherheit präsentieren. Aber nicht nur in der internationalen Politik geht es um Verlässlichkeit, geht es um Vertrauen. Das darf Merz, der mit seiner Wende in Sachen Schuldenbremse bereits viel Porzellan zerschlagen hat, nicht weiter aufs Spiel setzen.
Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger in den NDR-Info-Themen des Tages. Im US-Repräsentantenhaus soll unbedingt noch heute die Zustimmung zum großen Steuer-, Spar- und Schuldenpakt des Präsidenten her. Heute, weil Donald Trump morgen am Independence Day seine zackige Unterschrift unter die Bill setzen will. Noch steht die Mehrheit aber auf Messerschneide. Darüber rede ich gleich mit unserem Washington-Korrespondent. Das sogenannte große, schöne Gesetz, für das Donald Trump und die meisten Republikaner gekämpft haben, dreht sich auch um das Medicaid-Programm. Doch durch Medicaid, das US-Bundesregierung und Bundesstaaten gemeinsam finanzieren, haben Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner ohne Krankenversicherung Zugang zu gesundheitlicher Versorgung. Trump will hier Ausgaben kräftig einsparen, um im Gegenzug Steuern senken zu können. Wolfgang Landmesser schildert, für wen das ein Verlustgeschäft und auch eine Gesundheitsgefährdung ist.
Can you guarantee that Medicare, Medicaid, Social Security will not be touched?
Schon im Februar bei einem Besuch im Kongress reagierte Donald Trump genervt auf die Frage, ob er garantieren könne, dass es im Gesundheitssystem keine Einschnitte geben werde. Sie sollten mir diese Frage nicht stellen, ich habe sie schon so oft beantwortet, sagte der Präsident und versicherte, dass er das Gesundheitsprogramm Medicaid nicht anfassen werde.
We're not going to touch it. Now we are going to look for.
Es geht uns um Betrug. Ich bin sicher, Sie finden auch, dass illegale Einwanderer und Kriminelle keinen Anspruch darauf haben sollten. Es gibt Leute, die 200 Jahre alt sind, die Schecks von der Krankenversicherung bekommen. Das werden wir beenden. Offenbar meinte der Präsident, dass auch Menschen, die nicht mehr lebten oder ihre Angehörigen von Medicaid profitieren würden. Wie das funktionieren soll, ist für Dean Baker ein Rätsel. Der Mitbegründer des Center for Economic and Policy Research forscht seit Jahrzehnten im Bereich amerikanische Sozialversicherung.
Keine Ahnung, was ihm da durch den Kopf geht. Die Argumentation, dass sie 800 Milliarden Dollar einsparen und gleichzeitig niemand davon betroffen ist, das wäre eine tolle Story. Aber nein, das sind in Wahrheit sehr große Einschnitte. Und wie es gemacht wird, ist wirklich perfide, weil das meiste Geld durch mehr Papierkram für die Antragsteller eingespart werden soll.
Das betreffe oft Menschen mit geringer Schulbildung, die mit dem Ausfüllen zusätzlicher Formulare überfordert seien und dann ihren Anspruch auf medizinische Versorgung verlieren. Aktuell bekommen über 70 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner Unterstützung aus dem Medicaid-Programm. Ohne die finanziellen Hilfen könnten sie sich keine ärztliche Versorgung oder einen Krankenhausaufenthalt leisten. Zwischen 10 und 18 Millionen Menschen könnten durch das große Gesetzespaket des Präsidenten jetzt ihre Ansprüche verlieren, schätzt Dean Baker, also zwischen 20% und 25%.
Betroffen sein werden vor allem Menschen mit niedrigem Einkommen, mit geringer Schulbildung. Sie leben in den ärmeren Teilen des Landes, in Staaten wie West Virginia, das geprägt war von Kohlezechen. Die Jobs in der Kohle sind fast alle weg. Hier zum Beispiel gibt es eine hohe Abhängigkeit von Medicaid. Viele werden hier rausfallen, auch Menschen mit mittleren Einkommen, die sich im Ruhestand keine medizinische Versorgung leisten können, werden nicht mehr abgesichert sein.
Wissenschaftlich untersucht hat die Folgen das Center for Economic and Policy Research in Washington. Laut republikanischer Parteilinie geht es darum, Menschen von Medicaid auszuschließen, die nicht arbeiten wollen, und Immigranten ohne Aufenthaltsrecht in den USA. Es handele sich dabei aber nicht um große Zahlen, sagt Dean Baker.
Einige Bundesstaaten lassen auch Immigranten für Medicaid zu, die meisten aber nicht. Für Menschen ohne Papiere gibt es Medicaid nur an ganz wenigen Orten. Und zum Thema Leute, die nicht arbeiten wollen, die meisten, die von den Zuschüssen profitieren, arbeiten schon, aber sie haben eben Probleme mit den Anträgen.
Die Ironie der Geschichte, meint der Sozialwissenschaftler, vor allem viele Trump-Wähler werden die Leidtragenden der Big Beautiful Bill ihres Präsidenten sein, weil sie zu wenig verdienen, um von den Steuererleichterungen zu profitieren, die auch in der Bill stecken, aber drohen, ihre Gesundheitsversorgung zu verlieren.
Wolfgang Landmesser über Medicaid. In Washington ist jetzt unser Korrespondent Ralf Borchert zugeschaltet. Wo stehen wir denn bei den Reden und bei der Abstimmung im Repräsentantenhaus, das sich ja zum zweiten Mal mit der großen Bill befasst?
Nun, die oppositionellen Demokraten verzögern, verzögern und verzögern die entscheidende Abstimmung. Minderheitenführer Hakeem Jeffries, Demokrat, redet seit gut 6,5 Stunden. Er hat das Recht dazu. Was wir hören, ist, dass am Ende inzwischen die Mehrheit der Republikaner, die knappe Mehrheit, so gut wie sicher ist. Aber wir wissen nach wie vor nicht, wann es zu dieser Abstimmung kommt. Es kann nach wie vor dauern.
Was stört denn die Republikaner, die sich im Haus bislang gegen das Gesetz stellen? Ist es das Gesundheitsprogramm oder sind es eher die steigende Staatsverschuldung?
Es gibt beide Argumente. Es gibt die einen, die auf den Haushalt, die Verschuldung schauen. Republikaner, die sagen, wir haben im Wahlkampf versprochen, die Schulden zu senken. Und durch dieses Riesengesetzespaket werden sie erstmal steigen. Das ist die eine Gegnerschaft bisher. Die andere, das sind Republikaner, die sagen, oh, die Einschnitte im Sozialbereich, vor allem eben bei Medicaid, wie eben im Beitrag gehört, die gehen auch uns zu weit. Also es gibt hier Kritik von beiden Seiten. Aber die entscheidenden Abweichler scheinen in der vergangenen Nacht, in den vergangenen Stunden von Donald Trump und vom Mehrheitsführer im Abgeordnetenhaus von Mike Johnson weichgeknetet worden zu sein, jedenfalls nach allem, was wir hören.
Tja, welchen Druck mussten und müssen die Abweichler denn da aushalten? Abweichler, die es ja auch schon in der ersten Abstimmung gab.
Donald Trump ist bekannt dafür, dass er zum Telefon greift und die Leute, die gegen ihn, gegen seine Big Beautiful Bill, wie er das Gesetz ja gerne nennt, stimmen wollen, anruft und unter Druck setzt, zum Beispiel mit der kalten Drohung, wenn ihr nicht für mein Gesetz stimmt, dann werde ich verhindern, dass ihr das nächste Mal bei Wahlen für die Republikaner kandidieren könnt, fürs Abgeordnetenhaus oder auch für den Senat. Und das ist für viele eine ernsthafte Drohung. Manche im Senat haben wir das gesehen, etwa bei Senator Tillis aus North Carolina, der ohnehin überlegt hatte, ob er noch mal kandidieren will. Er hat inzwischen gesagt, ich werde nicht noch mal kandidieren, aber er behielt Rückgrat und hat mit Nein gestimmt. Aber viele lassen sich dann doch überzeugen. Das andere überzeugende Argument sind oft politische Zugeständnisse. Also, um es überspitzt auszudrücken, die Leute werden gekauft mit Zugeständnissen, die bestimmte Interessen in ihrem Wahlkreis betreffen etwa.
Wenn das Gesetzespaket erst einmal beschlossen ist, wer werden Gewinner, Profiteure, wer Verlierer sein?
Naja, das kommt ganz auf den Standpunkt an. Trump und seine Anhänger sagen, alle werden profitieren. Es sind ja vor allem Steuererleichterungen, die fortgeschrieben werden, die aus Trumps erster Amtszeit stammen, nun ausgelaufen wären und die er nun verlängern wird. Das betrifft zum einen höhere Einkommen, Unternehmer, das ist unbestritten. Diese Steuererleichterungen sollen aber zum Beispiel auch Trinkgeldsteuern wegfallen lassen. Also wer zum Beispiel in Las Vegas in einem Casino arbeitet und hier von Trinkgeldern lebt, der kommt besser weg. Das entscheidende Argument bei dieser Steuersache ist von republikanischer Seite: Am Ende werden von den Steuererleichterungen alle profitieren, die Wirtschaft wird angekurbelt, die höhere Neuverschuldung ist nur vorübergehend, am Ende werden wir mehr Steuern einnehmen. Andere kritisieren das und sehen das genau gegenteilig. Und sehr viel wird, wir haben es eben im Beitrag gehört, die Bezieher von Medicaid betreffen. Eben Schätzungen von Experten zwischen 10 und 18 Millionen Menschen. Und darunter könnten auch solche sein, die Trump gewählt haben. Also wenn man auf die Umfragen schaut, ob da alle Trump-Wählerinnen und Wähler wirklich zustimmen, jeder Einzelheit dieses Gesetzespaketes, ist die Frage. Aber man muss auch sehen, viele Leute blicken gar nicht durch. Es ist ein solches Riesenpaket, dass die Einzelheiten sehr schwer zu durchdringen sind. Auch für uns, aber auch für Otto-Normalverbraucher sozusagen.
Ralf Borchert mit Einschätzungen aus dem Studio Washington. In der Gorischheide entlang der sächsisch-brandenburgischen Grenze hat sich der Wald vorgestern in der Hitze entzündet. Heute Mittag wurde Katastrophenalarm ausgerufen, denn das Feuer erstreckt sich über 1000 Hektar und ist nicht unter Kontrolle. Erste Ortschaften wurden evakuiert. Die Löscharbeiten werden auch durch Munition auf dem einstigen Truppenübungsplatz erschwert. Jan Kummer berichtet.
Der Waldbrand in der Gorischheide breitet sich nur noch langsam aus. Der Regen am Nachmittag hat etwas geholfen, wie der stellvertretende Kreisbrandmeister des Landkreises Meißen, Markus Mampk, sagte. Auf Brandenburger Seite ist das Feuer kein Problem mehr, allerdings brennt es auf sächsischer Seite derzeit noch auf etwa 600 Hektar. Das zuständige Landratsamt rief für drei Orte den Katastrophenalarm aus. Es handelt sich um die Gemeinden Zeithain und Wülknitz sowie um die Stadt Gröditz. Dadurch hat der Einsatzstab besseren Zugriff auf Mittel und Ressourcen auch aus anderen Bundesländern und von der EU, sagte Landrat Ralf Hensel. Mehr als 500 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Hilfsorganisationen sind im Einsatz. Ein Wasserwerfer der Polizei und Fahrzeuge der Bundeswehrfeuerwehr wurden angefordert. Der Einsatz von Löschhubschraubern gestaltet sich allerdings schwierig. Laut sächsischem Innenministerium muss wegen der Munitionsbelastung des Gebietes auch aus der Luft ein Abstand von 1000 Metern zum Feuer eingehalten werden. Das macht Löschhubschrauber wenig effektiv. Ein Hubschrauber der Bundeswehr soll aber am Rande des Geländes beim Löschen helfen. Bei den Löscharbeiten wurden bisher zwei Feuerwehrleute aus Brandenburg verletzt. Grund war eine Verpuffung.
Ein Reifenplatzer auf der Überholspur. In den Flammen des verunglückten Lamborghini sterben zwei Fußballer. Der berühmtere der beiden Brüder ist der portugiesische Nationalspieler und Stürmer des FC Liverpool, Diogo Jota. 28 Jahre alt wurde er. Sportlich hat er vieles erreicht. 2020 holte Jürgen Klopp ihn nach Liverpool, wo er vergangene Saison Meister in der Premier League wurde. Vor Wochen gewann er mit der Nationalmannschaft die Nations League. Vor 11 Tagen heiratete er. Christoph Prössl berichtet.
Viele in Liverpool sind zutiefst betroffen vom Tod des Top-Fußballers. Am Stadion des FC Liverpool sind den Tag über Fans zusammengekommen, um zu trauern. Er sei doch gerade einmal 28 Jahre alt gewesen, sagt diese Frau.
I mean, like 28 years old, he'd recently got married 2 weeks ago. It's just devastating news.
Vor 2 Wochen noch habe er geheiratet, das sei erschütternd. Dieser Fan kann an gar nichts anderes denken, er sei geschockt.
It's just unbelievable news. I just can't think of anything else.
Für viele war Diogo Jota der lächelnde Superstar, der alles gegeben hat.
I mean, the way he played football with a smile on his face all the time, he was the epitome of enjoying.
Der FC Liverpool gab kurz nach Bekanntwerden des Todes bereits eine Mitteilung raus. Der Verein sei geschockt. Auch andere Clubs meldeten sich zu Wort. Manchester United etwa, Manchester City und Everton. Der Ton überall gleich. Was für eine schreckliche Nachricht. Auch der britische Premier meldete sich zu Wort. Während einer Pressekonferenz zu einem anderen Thema sagte er:
Our first thoughts are going to be with his family and his friends in particular.
Das sind erschütternde Nachrichten. Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Freunden. Diogo Jota hatte gerade erst seine langjährige Freundin geheiratet. Mit ihr hatte er 3 Kinder. Jota ist bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Der Crash ereignete sich auf einer mehrspurigen Straße. Als der Lamborghini überholte, platzte offenbar ein Reifen. Der Wagen fuhr in die Leitplanke, fing Feuer. Dabei starb auch sein Bruder André Silva. Zahlreiche Spieler drückten ihre Trauer aus, darunter Cristiano Ronaldo. Sein Tod ergebe keinen Sinn, schrieb er. Beide spielten in der portugiesischen Nationalelf. Die UEFA teilte mit, am Abend werde es beim Spiel der Europameisterschaft der Frauen Spanien gegen Portugal eine Gedenkminute geben.
Christoph Prössl zum Tod von Diogo Jota am Ende der NDR-Info. Themen des Tages am Donnerstag.